Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Heute ist wieder ein bisschen Logistik-Talk-Time, also wie wir das vergangene Woche mal probiert haben. Und von daher auch heute natürlich wieder mit dabei. Andreas, moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, uns hat die Folge letzte Woche sehr gut gefallen. Sie ist auch ehrlicherweise sehr, sehr gut angekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, vielleicht probieren wir mal ein bisschen mit dem Format herum. Ehrlicherweise aber total unregelmäßig und so ein Stück weit unabhängig, weil wir nicht irgendwelche Themen irgendwo rauspressen wollen, um dann Themen zu bespielen, sondern halt eben auch irgendwas dann an Inhalt dahinter packen wollen. Letzte Woche ging es um die Hafenstreiks in den USA. Und diese Woche konnten wir uns beide nicht so wirklich auf ein Thema, also das Thema haben wir, aber die Beschreibung vom Thema, da konnten wir uns nicht so ganz drauf einigen. Du kamst mit dem Thema Lohnsteigerung, Inflation, Wettbewerbsfähigkeit. Ich habe das dann so ein bisschen Preis- oder Lohnpreisspirale genannt. Oder dann die übergreifende Frage, warum geht es uns eigentlich doch nicht gut? Ne? Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen, ein bisschen ja, einfach mal darüber nachdenken, was denn gerade falsch läuft, gar nicht bewertend, sondern vielmehr, worauf man achten muss und was eventuell Indikatoren sind, die dazu führen, dass es halt eben dann so ist, wie es ist.
Ne? Und, genau, also das kann man schon diskutieren, ne? Deshalb ja das Talk-Format, ob das jetzt falsch läuft oder ob es jetzt so läuft, wie es läuft, weil es, wie gesagt, weil die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Wir haben ja gesagt, wir gucken erstmal so auf ein paar Indikatoren. Man sagt, wie geht's uns in Deutschland? Ne, dann, wie kann man sowas messen? Der Volkswirtschaftler, der sagt, ja, da hole ich jetzt ein paar Kennzahlen raus. Und da haben wir ja schon gesagt, wir gucken mal, was wir da so finden. Zunächst vielleicht würde ich mal anfangen mit dem Thema, was kostet was? Wie hat sich die Inflation die letzten Jahre entwickelt? Da gab es ja mit Corona enorme Bewegungen.
Ja.
Wenn man da bei die Statis guckt, dann sieht man von 2014 bis 2016 war die Inflation um 1 Prozent unter einem Prozent. 2017 war es dann zwischen 1 und 2 Prozent. 17, 18, 19. Dann ging es wieder bergab. 20 war wieder unter einem Prozent. Und im Jahr 2021 hatten wir auf einmal um die 3%, 3,1%. Dann kam die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg. Dann waren wir 2022 bei 7% und 2023 bei 6%. Und ich glaube, die aktuellen Zahlen sind wieder
bei
1,6 normalisiert.
Haben wir jetzt gerade.
Genau, wir also sind wieder um die 2%.
Genau, man sieht, dass der Wert deutlich zurückgekommen ist. Ich finde, für die, die von uns einkaufen gehen, man merkt es auch so ein Stück weit. Ne? Also ich habe ehrlicherweise, wenn ich in Lebensmitteleinzelhandel reingehe, habe ich immer noch das schlechte Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich zahle immer noch zu viel dafür, dass die halt eben dann Marge trotzdem aufgewertet haben. Aber das Pfund Butter kostet halt eben nicht mehr 5 Euro, sondern ist halt eben so ein Stück weit zurückgekommen. Der größte Indikator an der Stelle ist natürlich dann halt eben auch der Benzinpreis. Ne? Wir wissen alle noch, wo der Benzinpreis irgendwo um die 2,10, 2,20 lag, teilweise sogar noch höher. Und jetzt aktuell läuft er, glaube ich, so um die 1,70, 1,80 Benzin und Diesel dann entsprechend um Euro 50. Wenn man ein anderer Indikator, der ja letzten Endes dann Einfluss auf die Inflation hat, es sind ja dann auch immer so die Tarifverträge, die Lohnerhöhung der Tarifverträge oder generell halt eben das Thema. Da sieht man ja halt eben dann auch nach den wilden Jahren, du hast es gerade gesagt, 2022, 2023, wo die Dinger teilweise zweistellig abgeschlossen wurden, kommt das auch wieder ein Stück zurück. Wir reden jetzt über 4, 5, 6% vielleicht mal, die in den Tarifverträgen irgendwo abgeschlossen werden, immer sehr auf die Branche dann halt eben bezogen.
Es kommt auch darauf an, wie lange wurde nichts verändert. Ne? Das ist ein bisschen
genau, schwierig
zu sagen,
genau,
weil ja selten der Arbeitnehmer in der Lage ist, dass er so schnell erhöht, wie jemand am Preisetikett was verändert, sondern die Abschlüsse laufen da ja im Jahreszyklus oder noch in weiteren Spannen.
Genau.
Und je nachdem, also ich hatte es jetzt vor kurzem hier in Bayern, fällt halt auf, wenn der Bayerische Rundfunk streikt, hat er tatsächlich ein Wochenende gemacht. Und da haben die Redakteure noch um relativ hohe Erhöhungen gekämpft, weil sie eben die 1, 2 Jahre vorher, glaube ich, nicht jedes Jahr die Erhöhung bekommen haben oder das gefixt war. Wenn natürlich jemand schon durch diese Erhöhung 2022, 2023 durch ist, dann orientiert sich der Arbeitnehmer normalerweise auch wieder an der Inflation und sagt, wenn lieber 1,6 ist, dann reichen dir ja auch 1,5% oder bis 2% oder wie auch immer. Ja.
Ja, bestes Beispiel sind ja auch die Hafenarbeiter in den USA. Die haben sich jetzt erstmal vorläufig auf 61% mehr geeinigt, aber halt eben für einen Zeitraum seit 2018. Ne? Das heißt, also die haben seit 2018 nichts mehr bekommen und gleichzeitig dann halt eben für die nächsten 6 Jahre, wenn man das Ganze dann halt eben wieder aufteilt, dann ja, passt es nicht, ist es schon mehr. Ne? Aber es klingt halt eben nicht so, als wenn ich morgen zu meinem Chef gehe und sage, ich hätte gerne 61,5% mehr, dann lacht er mich aus und zwar zu Recht. Aber man muss es halt eben entsprechend in die Relation setzen.
Genau,
Was
also
sagst du noch?
es ist ja auch so, vielleicht um das Schlagwort von dir nochmal zu bringen, Lohnpreisspirale, ist ja klar, dass wenn jetzt die Erhöhungen so weitergehen würden, wie die Inflationsraten der letzten 2 Jahre waren, zwischen 5 und 10%, dann würde natürlich die Inflation auch entsprechend steigen, weil natürlich alle Produkte entsprechend immer hochgehen. Und jetzt ist es eben so, Energie geht zurück als Ausgangslage, ohne dass da Lohn groß drin steckt. Und damit ist auch wieder die Chance gegeben, dass die Lohnerhöhungen wieder, sag mal, in normalen Rahmen stattfinden und dadurch geht die Inflation dann in Summe auch wieder in normale Bahnen. Ich habe noch einen Blick auf die Arbeitslosenquote, weil das ja beim Lohn auch eine Rolle spielt. Gleichzeitig kann man einen Wink auf die Demografie geben. Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit, die Boomer gehen in Rente. Heißt, der Arbeitsmarkt wird tendenziell knapper. Wenn die Wirtschaft wachsen würde, würden wir es noch stärker spüren. Sie ist aber so ja um die Null, glaube ich, ne? Wir sind so
Knapp
zwischen der
drunter aktuell,
Rezession
ja.
und Stagnation. Und dementsprechend könnte man auch meinen, jetzt geht die Arbeitslosenquote wieder hoch. Wir liegen eigentlich seit 2017 5,7, 5,25, 5,9, 5,7, 5,3, 5,76. Also wir liegen so immer um den 5,5 bis 6% in der Arbeitslosenquote und das jetzt konstant seit 6 Jahren. Das heißt, dort spürt man noch nicht am Arbeitsmarkt, dass es jetzt auf einmal nach oben geht, wie 2005 hatten wir 11%, 12% Arbeitslosenquote. Wir unterstellen jetzt mal, dass die Statistik noch auf gleicher Basis ungefähr stattfindet. Also von der Seite, der Arbeitsmarkt bleibt stabil, die Arbeitslöhne bleiben dadurch wahrscheinlich auch stabil und es wird weiter Erhöhungen geben, weil eben weniger Leute da sind, die was machen können, wenn die Wirtschaft relativ gleich bleibt oder wächst, mal vorausgesetzt. Also diese Kennzahlen sind ja eigentlich gut. Du hast es auch im Vorgespräch kurz gesagt, die Inflation ist jetzt wieder bei 1,6, die Arbeitslosenquote ist bei 6, die Abschlüsse werden jetzt demnächst wieder bei 2 sein. Das hört sich ja alles relativ normal an, so
Aber
vom
trotzdem
Gefüge.
hat man nicht das Gefühl, dass es einem gut geht, oder? Also ich meine, wenn du dann mal irgendwie die Presse aufschlägst und dir einen Einkaufsmanager-Index, das ist ja immer so ein Thema, was wir gerne haben bei uns, ne? Oder auch dann das IFO-Institut und die Wirtschaftsweisen, ne? Die sprechen dann also immer von Rezessionen und hast du nicht gesehen. Ist das nur so eine gefühlte deutsche Mentalität, deiner Meinung nach? Oder ist das vielleicht auch etwas, was eine große Chance bietet?
Also was wir jetzt noch nicht besprochen haben, und das ging jetzt die letzten Tage auch durch die Presse, zum Jahreswechsel wird die Pflegeversicherung wieder angehoben. Und die Krankenkassen signalisieren ja auch schon, hey, uns reicht die Kohle nicht, wir brauchen mehr, auch die Krankenkassen werden erhöhen. Das heißt, was wir jetzt bisher ausgeblendet haben aus der, sage ich mal, Gesamtrechnung, sind die Lohnnebenkosten. Und jetzt wieder ein kleiner Hinweis auf die Demografie. Wenn mehr Leute in Rente gehen, muss mehr Rente bezahlt werden, steigt der Rentenversicherungsbeitrag. Mehr alte Leute in der Gesellschaft leben, steigt tendenziell wahrscheinlich der Krankenversicherungsbeitrag. Sind mehr Leute in Pflege, steigt der Pflegeversicherungsbeitrag. Also die Lohnnebenkosten, da befinden wir uns in der Spirale, wo es nur in eine Richtung geht, weil da noch niemanden etwas Besseres eingefallen ist, das zu finanzieren, wie wir es heute tun. Und das ist wahrscheinlich das, wo wir alle so ein bisschen Respekt, Angst vor haben. Die Löhne werden in Summe mit den Nebenkosten immer teurer. Also was wir tun, wird immer teurer. Der Unternehmer überlegt dann, lasse ich dann jetzt in Deutschland fertigen. Der Unternehmer hat noch den Aspekt, was kostet die Energie in Deutschland? Und die ist verglichen im europäischen, mit anderen europäischen Ländern schon relativ hoch und global auch relativ hoch. Und ich glaube, da kommt es ein bisschen her, ne? Dass man so Angst hat, in Deutschland zu investieren und da dann der Wirtschafts, die Wirtschaftsindikatoren nach unten zeigen. Also die zeigen momentan nach unten. Der Geschäftsklimaindex ist eher negativ im Moment. Und
der Einkaufsmanagerindex auch, ne?
Also, und da kommen wir aus der Spirale dann halt auch schwer raus.
Ja. Genau. Ne? Das ist halt eben das, worauf ich hinaus wollte. Tendenziell so die grundlegenden Zahlen sind okay. Aber das Umfeld, in dem wir uns bewegen, verändert sich halt eben maßgeblich und nachhaltig. Und das ist dann halt eben auch ein Stück weit eins der Probleme, weswegen es uns subjektiv so vorkommen kann, als wenn es halt eben dann nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Genau. Oder andersrum, wie es bei dir und bei mir im Geldbeutel dann halt eben nicht so aussieht, wie es aussieht, wenn du die Zeitung aufschlägst.
Ja, oder es kommt halt nicht so, also der Arbeitnehmer kriegt ja dann tendenziell weniger, wenn die Lohnnebenkosten steigen. Bei ihm, er muss sich an der Krankenversicherung beteiligen, er muss sich an der Pflegeversicherung beteiligen. Also der Staat mit allem, was da dran hängt, zieht uns als Arbeitnehmern mehr ab, macht für den Arbeitgeber das Arbeiten teurer. Und dadurch wird es in Summe unattraktiver, in Deutschland etwas zu tun. Ich glaube, da führt halt so kein Weg dran vorbei. Und da muss sich halt Deutschland überlegen, was leisten wir uns, wie leisten wir es uns, wie finanzieren wir es. Und da ist es, glaube ich, schwer, die Lösung zu finden, wo alle zufrieden sind, sondern da liegt ja viel in der offenen Wahrheit drin, dass man sagt, hey, wenn die Lebenserwartung 82, 83, 84 erreicht, können wir dann alle mit 60 in Frührente gehen und dann noch 22 Jahre das Rentnerdasein genießen? Wahrscheinlich eher nicht. Und deshalb tendieren ja das Renteneintrittsalter tendiert ja dahin, dass es immer später wird. Nur so kann man eigentlich lösen, dass man dann aus diesem Kostenkonflikt rauskommt. Das zweite ist, wie viel bezahlt der Staat an Rente und wie viel bezahlt der Staat an Pflege und Krankenkassen oder diese öffentlichen Einrichtungen? Was leistet sich da die Gesellschaft? Und jetzt haben wir noch gar nicht über eine hohe Arbeitslosenquote gesprochen, ne? Obwohl da eigentlich die Diskussion eher immer Richtung Bürgergeld und Arbeitslosen geht. Und man haut dann schnell auf die Leute ein, die das beziehen. Aber das wirkliche Problem ist, glaube ich, eher in Summe. Die größeren Posten müssten eigentlich Rente und die Krankenkassen und so weiter sein, die jeder in Anspruch nimmt. Ja. Und ein Politiker, der das offen ausspricht und sagt, hey, tut uns leid, wir können das uns nicht mehr so länger leisten, wenn noch mehr ältere Menschen diese Kassen belasten, dann müssen wir irgendwo Abstriche machen, der wird halt meistens nicht zweimal gewählt. Das ist so ein bisschen der Konflikt,
wenn er überhaupt einmal gewählt wird.
Wenn er einmal gewählt wurde, genau, wird er ein zweites Mal wahrscheinlich nicht mehr gewählt. Und der Populist, der sagt, ach, überhaupt kein Problem, kriegen wir alles locker hin. Wir müssen nur hier den und den was wegnehmen. Der kriegt halt dann die Stimmen. Ja. Und ich glaube, da sind wir in so einer Sackgasse, wo heute keiner eine richtige Lösung draus hat. Und klar, es gibt so Ideen, ne? Dann sagt die FDP, ja, wir machen eine Altersvorsorge auf Aktien und unterstützen die noch. Funktioniert bei anderen Ländern, wenn du ein hohes Staatsvermögen hast wie in Norwegen, funktioniert es ja. Ob es jetzt in Deutschland funktionieren würde, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ob das jetzt hier die Welt in Deutschland rettet, wenn jeder Zehnte aller Riester Rente dann ein Aktiendepot hat, was nochmal 100 Euro im Jahr Zuschussung bekommt, kann ich auch nicht sagen, ob das dann die Welt rettet. Aber wahrscheinlich ist es eher ein Anpassen an die erwartete Lebenserwartung, ans Lebensalter. Ne? Wie lange leiste ich einen Beitrag zur Gesellschaft und wie hoch sind die Kosten, wie ich danach versorgt werde? Und wahrscheinlich geht es eher in die Richtung. Wenn man wieder. Und
vielleicht in dem Moment dann auch ein Stück weit die Eigenverantwortung. Ne? Also, dass man halt eben sagt, okay, ich sehe ein Thema auf mich zukommen. Ich persönlich schließe für mich beispielsweise aus, dass ich nach 60 arbeiten möchte. Das bedeutet aber halt eben auch, dass ich bis 60 nicht auf dem großen Schuh leben kann, sondern halt eben den Schuh mir beiseite stellen muss, den ich dann halt eben danach brauche, um die Freiheit genießen zu können, mit 60 dann halt eben aufzuhören.
Ne? Zu persönlichen Lebensentwürfen sprechen wir da ja gar nicht. Ne? Also jeder von uns hat die Freiheit zu sagen, ich habe das Ziel mit 55, mit 60, mit
70. Absolut, aber wir sind ja immer sehr schnell dabei, ne? Oder beziehungsweise wenn man so den Tenor dann halt eben rausholt, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, und deswegen geht's nicht. Ne? Sondern da muss ja einfach ein Stück weit, zumindest für mein Empfinden, musst du halt eben Eigenverantwortung rein. weil man dem Staat halt eben nicht, also der Staat löst das für uns, aber er löst halt eben das Thema genauso, wie es ist. Ne? Und
also der Staat kann es
führt...
nicht so lösen, dass er jedem sagt, nur noch bis 58. Und der Staat kann auch nicht sagen, jeder nur noch 4 Tage Woche oder jeder nur noch 3 Tage Woche. Jeder von uns selber kann entscheiden, ob ihm das Geld reicht, das er verdient, wenn er 4 Tage macht, oder kann sagen, ich arbeite 4 Tage so und einen Tag mache ich noch anders, aber da kommt auch Geld bei rum. Und da in die Richtung geht es wahrscheinlich, ne? Dass man sagt, diese sehr, 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 sehr sichere Absicherung und dieses garantiert zu dem Zeitpunkt kannst du, vielleicht weicht man das ja auch einfach auf und sagt, wenn du, es ist ja heute auch schon so, wenn du Anwalt bist, die hören ja meistens auch nicht mit 63 auf, sondern die machen teilweise bis 70, bis 72. Es gibt auch Lehrer, die deutlich länger machen. Wenn ich auf dem Bau jeden Tag 50 Kilo Säcke durch die Gegend hebe, da mache ich wahrscheinlich keine 50 Jahre oder 60, ja. Das ist halt so. Aber ja, so in die Richtung geht's und das kann ja auch befreien, ne? Dass man sagt, ich habe das selber in der Verantwortung und will das und das Ziel erreichen. Aber ja, da kommt so ein bisschen dieses nach unten reden her und also deshalb auch die Fragestellung, ne? Also die Frage, wie benennen wir die Folge, warum geht's uns, wie es uns geht, oder sagen wir, warum geht's uns schlecht? Geht's uns wirklich schlecht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir sind global auf einem sehr hohen Niveau, würde ich mal im Vergleich sagen. Aber wir sind halt auch, wir neigen schon auch dazu, immer auf das zu gucken, was noch besser werden kann, statt mal zu sagen, das haben wir. Und ja.
Na, und was wir auch selber für uns besser machen können.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist es auch nicht entscheidend, wie der Staat, also das ist wie du sagst, ne? Viele sagen ja, ich gehe dann in Rente, wenn der Staat sagt, dass ich in Rente gehen darf. Und andere sagen, so wie du, ich habe mir ein Ziel gesetzt, da möchte ich hin. Ob der Staat dann sagt, ich mache aus den 67 eine 66 oder eine 68, vielleicht ist egal, weil das erleben wir gar nicht. das ist nicht das, was wahrscheinlich im Leben das Entscheidende ist, ob der Staat dir vorgibt, ob du mit 67, 66 oder 68 in Rente gehst.
Genau, das ist unsere eigene Entscheidung.
Ja.
Sehr cool. Wir haben die Frage nicht beantwortet.
Nee, aber wir haben getalkt, das war die Aufgabe. Genau.
Aber wir haben eine Inspiration dazu gegeben, sich darüber vielleicht mal Gedanken zu machen. In diesem Sinne. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns die Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut.